Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast. Christoph Hein ist hier auf dem blauen Sofa zu Gast, gleich mit zwei neuen Büchern. Gegenlauschangriff, Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege ist das eine. Das sind Episoden aus seiner Zeit, also persönliche Episoden aus seiner Zeit in der DDR, der Wendezeit und der Nachwendezeit. Und das zweite ist ein Kinderbuch mit dem Titel Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Ganz herzlich willkommen, Christoph Hein.
Ich danke. Grüße Sie. Hallo.
Ja, wollen wir mit dem Kinderbuch beginnen?
Ja.
Es ist das dritte Kinderbuch von Ihnen. In langen Abständen sind immer mal wieder welche entstanden. 1984 das Wildpferd unterm Kachelofen, das ja inzwischen ein Kinderbuch-Klassiker ist. Und 2002 das Kinderbuch Mama ist gegangen. Und jetzt also das Buch Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Und das beginnt mit einer Vorgeschichte. Und zwar geht es darum, ein Junge muss ins Krankenhaus für ziemlich lange Zeit, das sind glaube ich 6 Wochen. Und die Eltern erlauben ihm nun, alles einzupacken in einen Koffer, was er meint, was er in dieser Zeit brauchen könnte. Und aus diesem einen Koffer wären 3. Und die nimmt er alle mit ins Krankenhaus und stellt dann fest, 2 von denen hat er in der ganzen Zeit nicht mal aufgemacht und eigentlich nur in dem einen, aber so viel war es dann auch nicht, was er brauchte. Also letztlich. Und das ist die Erfahrung, die er macht und auf der dann das Buch aufbaut. Man braucht gar nicht so viel, wie man glaubt, aber doch mehr, als man denkt. Oder?
Ja.
Nämlich die 20 Dinge. Herr Hein, ich habe mich erst mal gewundert über die Toleranz der Eltern, muss ich sagen. Die also sagen, ist ganz egal, was du in den Koffer packst und wenn es 3 werden, ist auch egal. Das war ungewöhnlich, oder? Das sind...
Ach nein,
also üblichen Eltern.
Ich bin in einem sehr toleranten Elternhaus groß geworden, also das war nicht so unüblich.
Und das war tatsächlich Ihre Geschichte?
Nein, natürlich nicht. Nein, die ganze Geschichte fing anders an, weil diese Kinderbücher sind immer alle sehr persönlich. Das erste war für meinen Sohn Jakob, da war er so 7 Jahre. Das zweite Buch hatte mit dem Tod meiner Frau zu tun. Und bei dem dritten, es kam ein Enkel, kam vor 10 Jahren zu mir und fragte mich, ob ich wisse, was die langweiligsten Tage in der Woche sind. Und dann sage ich, was meinst du denn? Und da sagt er, das ist Sonnabend und Sonntag. An den beiden Tagen lernt man nichts. Und dachte ich doch, nach Wetter, ja. Ja, und dann sagt er, weißt du, Opa, darum ist mein Papa viel klüger als ich, weil der hat ja nun jeden Tag was dazugelernt und ist viele Jahre älter. Und da sagte ich, ja, aber weißt du, dein Opa, der ist noch älter als sein Papa, der ist ja dann noch klüger. Dieser Gedanke gefiel ihm absolut nicht, das sah man ihm an, aber dann wollte er halt wissen, was ist wichtig im Leben. Und dann habe ich dann so ein Jahr darüber nachgedacht und dann hatte ich nach einem Jahr etwa 732 Dinge. Und da dachte ich, das kann ich meinem Enkel nicht antun. Und dann habe ich noch länger nachgedacht und dann habe ich gemerkt, es müssen nur 20 sein.
Also Sie haben es sozusagen immer mehr komprimiert.
Immer mehr komprimiert. Dann hatte ich meine Freundin, die Rotraut Susanne Bermer, gebeten, das Buch zu illustrieren. Sie hat alle meine Kinderbücher illustriert und das hat auch noch ein bisschen gedauert. Und dadurch ist das jetzt gerade erst fertig geworden.
Und sie hat das auch so besonders illustriert, nämlich mit sehr einfachen Strichen. Also es hat auch etwas sehr Konzentriertes sozusagen. Das sind also 20 Dinge, aber eigentlich sind es nicht nur Dinge. Denn es sind Personen, es sind zum Beispiel... Also, was man braucht, ist ein Freund, die Mama, Geschwister und Tante Magdalena.
Ein schönes Kleid.
Ein schönes Kleid, das wiederum würde in einen Koffer passen. Ein Fahrrad ist schon schwieriger. Das eigene Zimmer. Bei dem eigenen Zimmer gibt es eine ganz wunderschöne Begründung, warum man das braucht. Es ist nämlich die kleine Welt, die man braucht, um mit der großen Welt zurechtzukommen. Also, es sind nicht nur Dinge. Wie haben Sie die komprimiert? Also wie sind Sie letztlich auf diese 20 dann gekommen?
Ja, eigentlich immer nur überlegt, was braucht man wirklich? Braucht man dies und das? Eine Blechkiste, ein Auto, braucht man das wirklich? Fahrrad reicht auch aus. Also ich habe eigentlich komprimiert immer auf das, was man wirklich braucht, was wirklich notwendig ist und nicht, was man nur so aus Luxus kauft.
Und ein Smartphone war nicht dabei?
Nee, bei mir auf keinen Fall.
Auf jeden Fall ist dein Bett dabei. Ja. Und was ich so hübsch finde, in dieses Bett müssen auch Dinge mit reingenommen werden.
Natürlich.
Zum Beispiel eine Mohrrübe, wenn man Hunger kriegt nachts. Und eine Mohrrübe ist deswegen praktisch, weil wenn man sich versehentlich drauflegt, dann matscht sie nicht so wie eine Banane. Und es gibt ein zentrales Kapitel, Herr Hein, über Geschichten. Und ich, ja. Geschichten, die man braucht. Und ich denke, das war Ihnen als Schriftsteller sicher ganz besonders wichtig.
Ach nein, das ist für alle Menschen wichtig. Alle Menschen wollen dauernd Geschichten hören. Darum rennen sie ins Kino, weil ihnen da Geschichten erzählt werden. Und fantastische, absurde. Man will immerfort Geschichten hören. Davon leben die Schriftsteller, davon leben die Maler, davon leben die Fernsehleute, die Filmleute. Die Menschen brauchen Geschichten. Warum ein Mensch erfundene, erlogene Geschichten braucht, um glücklich zu sein, weiß ich nicht. Aber ich weiß, sie brauchen es und darum bemühe ich mich.
Aber Sie beschreiben ja, warum. Es heißt da nämlich in dem Kapitel, weil Geschichten etwas erzählen, was wir nicht wissen und was trotzdem nur von uns handelt. Was bedeutet das genau?
Ja, ich meinte mit diesen fantastischen Geschichten etwa. Sagen wir, einer der großen Kinderbucherfolge der letzten Jahrzehnte war dieser Harry Potter. Natürlich stimmt alles davon nicht, aber die Kinder sind glücklich mit diesen Geschichten und sie brauchen sie und es gehört zu ihrer Welt dazu, obwohl es das alles gar nicht gibt.
Aber
und uns geht es genauso mit, was weiß ich, den Geschichten von Shakespeare oder Brecht. Es sind erfundene Geschichten, die uns die Welt erklären können.
Die uns die Welt erklären und die aber vielleicht auch dazu führen, dass wir uns mit ihnen identifizieren können oder mit Figuren darin.
Ja, sicher. Genau. Ja. Ja.
Es geht zum Beispiel auch um Fähigkeiten, also um die Fähigkeit zum Beispiel Schmerz und Trauer zu empfinden und auch zu überwinden. Warum ist das so wichtig, dass es da mit hineinpasste in diesen Koffer?
Ja, das ist so ein Kapitel, wo es natürlich auf Widerstand der Kinder treffen wird, wenn ich sage, es ist wichtig, Schmerz und Trauer kennenzulernen, damit man damit umgehen kann. Aber ich begründe es, glaube ich, einigermaßen gut, dass das viel wichtiger ist. Gewinnen kann jeder. Und wenn ich gewonnen habe, dann brauche ich nichts lernen. Da mache ich einen Purzelbaum oder reiße den Arm hoch oder stoße einen Schrei aus. Aber wenn ich Schmerzen erleide und Verluste hinnehmen muss und nicht gewinne oder Trauer habe, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Als Jugendlicher, als Kind, als Erwachsener.
Und werde dann dadurch ja auch stärker.
Ja.
Deswegen ist es auch so
und schlimm,
wichtig.
Wer sowas nicht gelernt hat und dann Niederlagen erleidet.
Mhm. Das sind also 20 Kapitel, die diese Dinge, Eigenschaften, Menschen beschreiben, die man unbedingt braucht. Nur was, und sehr liebevoll auch jeweils beschrieben, nur was ist, wenn man diese 20 Dinge nicht hat oder einige davon nicht, denn nicht jeder Mensch hat zum Beispiel Geschwister. Was ist dann?
Ich spreche es an, dass da was fehlt. Und ich weiß natürlich, nicht alle haben Geschwister und auch nicht alle haben ein eigenes Zimmer. Aber ich spreche auch darüber.
Und können es auch andere Dinge sein? Oder müssen es diese sein?
Für andere, für Sie vielleicht andere Dinge. Aber ich glaube, ich habe versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen und dass die wirklich 20. wichtigsten Dinge für einen Menschen sind. Also ich denke, es betrifft nicht nur mich.
Zum Beispiel Tante Magdalena fand ich auch gut.
Ja.
Also eine Tante Magdalena. Die steht nämlich für einen Menschen, der zuhören kann.
Ja.
Ganz wichtig, nicht nur für ein Kind.
Ja.
Was mich überhaupt zu der Frage bringt, ist das auch ein Rückblick auf Ihr Leben, Herr Hein, was Sie in Ihrem Leben glücklich und zufrieden gemacht hat?
Es sind sehr viele ganz sehr persönliche Punkte dabei. Also diese Tante hieß tatsächlich Tante Magdalena und die taucht auch in einem anderen Buch auf, wo es um meine Kindheit geht. Nein, nein, also es sind sehr viele Sachen, die direkt Bezug zu mir haben.
Und worauf kam es Ihnen an? Wollen Sie die Kinder zum Nachdenken bringen, was im Leben wichtig sein kann und dass das vielleicht gar nicht so viel sein muss, gerade in unserer materialistischen Welt?
Ja, zuallererst wollte ich natürlich meinem Enkel eine Antwort geben, mit der ich natürlich 10 Jahre zu spät komme. Er ist jetzt inzwischen 17, 18.
Kann er noch da was
ob
mit anfangen?
Ob ihn das noch interessiert, weiß ich nicht.
Ah, er hat es noch nicht
aber,
gelesen.
Ja, natürlich, man will den Kindern Spaß machen. Und sie vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ja, aber der Spaß muss zuerst sein, sonst greift kein Kind zu einem Buch.
Und Ihr Enkel hat es noch nicht gelesen?
Er hat sich nur nicht dazu geäußert.
Aber nochmal die Frage, sind das nicht auch Dinge, die Erwachsene betreffen? Also geht es nicht auch darum,
ja, natürlich,
ein zufriedenes Leben zu führen, wenn man bestimmte Dinge...
Das habe ich bei meinen drei Kinderbüchern immer darauf Wert gelegt, dass man auch als 80-Jähriger oder als 75-Jähriger Spaß hat, das zu lesen. Das gehört dazu, sonst hätte ich mich gelangweilt beim Schreiben. Nein, das ist
wie kommt es, dass gerade bei so essentiellen Themen, also bei dem Tod Ihrer Frau oder hier bei diesen wirklich wichtigen Dingen im Leben, dass Sie dann ein Kinderbuch schreiben?
Ja, anders hätte ich den Tod meiner Frau nicht verarbeiten können. Ich konnte das dann dadurch ein bisschen wegschieben. Da hatte ich eine lange Pause, eine Schreibhemmung, bis ich dann damit anfangen konnte, mit diesem weggeschobenen Thema als Kinderbuch dieses abzuarbeiten.
Und dann gab es wieder eine Pause, ziemlich lange Pause, bis zu diesem Kinderbuch. Was reizt Sie immer wieder an Kinderbüchern?
Auch wieder sehr persönlich, wenn so Kinder in der eigenen Wohnung sind. Ne? Also die eigenen Kinder oder dann die Enkel, das trägt einen an. Dann macht man die entsprechenden Gespräche mit ihnen auf einer ganz anderen Ebene. Das ist sehr anregend. Mhm. Hätte ich keine Kinder oder Enkel, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschrieben.
Wir haben jetzt schon gesagt, dass es vielleicht auch ein Rückblick ist auf Ihr Leben in gewisser Weise, auf jeden Fall ein sehr persönliches Buch. Und das gilt auch für dieses Buch, Gegen Lauschangriff. Man kennt Sie ja als Chronisten und Beobachter deutsch-deutscher Verhältnisse. Sie haben gerade auch in Verwirrnis in Ihrem letzten Roman wieder darüber geschrieben. Aber dieses nun sind erstmals Ereignisse erzählt aus sehr persönlicher Perspektive. Warum? Wie kam es dazu?
Ach, ich hatte für einen Freund, für einen Musiker Wenzel mal zu einem Auftritt ein, zwei Anekdoten geschrieben, die er da verwenden konnte. Und ich merkte, mit dieser Form kann ich auf einmal ein paar sehr persönliche Geschichten erzählen, woraus ich nie einen Roman machen würde, und weil ich da viel zu sehr persönlich mit drin hänge. Und da dachte ich, so diese sehr persönlichen Geschichten kann ich in der Form der Anekdote, dieser uralten, tradierten literarischen Form, viel einfacher, schneller und ungekünstelter erzählen.
Hat es aber vielleicht auch einen gewissen Abstand gebraucht? Die Anekdoten spielen in der Zeit der DDR, in der Wende- und Nachwendezeit. Es ist also alles schon eine Weile her. Brauchten Sie diesen Abstand, um auf diese Weise darüber erzählen zu können?
Ach, Abstand beim Schreiben ist immer gut. Man wird gelassener dabei. Also ich habe viele meiner Geschichten, habe ich so 10, 20 Jahre, die immer wieder mal angefasst und was weiter dran verändert und liegen gelassen. Aber das Rindfleisch muss abhängen, Literatur wahrscheinlich auch. Also es ist immer sehr gut, wenn da viel Zeit vergeht, um den Abstand zu haben, wo man dann, der Blick ist genauer, schärfer, und diese Szene ihrer als Studio, ohne Hass und Eifer, also ganz, ganz gelassen. Mhm.
Nochmal zu der Entstehungszeit. Also Sie hatten ja gesagt, dass diese Kindergeschichten letztlich über einen langen Zeitraum, 10 Jahre, haben Sie die zusammengestellt. Und wie war das mit den Anekdoten? Haben die auch lange gebraucht?
Nein, das habe ich hintereinander geschrieben. Also als ich für den Freund Wenzel das gemacht hatte und da sah, dass das eine Form ist, mit der ich so Zeitgeschichte persönlichster Art erzählen kann, dann habe ich mich hingesetzt und dann hintereinander geschrieben.
Und Sie haben gesagt, mit der Zeit wird man gelassener und vielleicht auch weniger bitter.
Ja.
Weil manches ist ja jetzt wirklich mit Gelassenheit geschrieben, was vielleicht damals, als es geschehen ist, Ihnen nicht so leicht gefallen ist. Ich erinnere nur an diese eine Episode. Es ging um die Intendanz des Deutschen Theaters. Die hatte man Ihnen angetragen. Das war 2004. Und Sie wollten auch gerne die Intendanz übernehmen, hatten sogar schon Vorbereitungen getroffen. Und wie kam es dann dazu, dass das nicht klappt?
Erzähle ich ausführlich in der Anekdote. Ich kann die jetzt nicht vorlesen. In kürzer kann ich sie nicht fassen. Nein, aber das war so eins. Da war Abstand gegangen und da konnte ich dann so in einer Anekdotenform das erzählen. Und da bleibe ich dann ganz, wie sich's für Anekdoten gehört. Es sind sehr heitere dabei, es sind ernsthafte dabei, es sind grimmige dabei und es sind sogar sehr grimmige dabei. Mhm.
Das ist ja auch eine traurige Geschichte, wie die Freundschaft zu Ihrem Freund Thomas Brasch, dem Dramatiker und Schriftsteller, der 2001 gestorben ist, wie diese Freundschaft, als Sie noch jung waren, beide auseinanderging. Ich erzähle es kurz, das war im Grunde die Intervention des Vaters, der nicht wollte, dass Sie in der Leipziger Kunsthochschule studieren. Er hat das verhindert.
Ich war Sohn eines Pfarrers und war mit 14 Jahren abgehauen. Wurde dann durch den Bauerbau wieder eingefangen und dadurch war ich für diesen Vater von Thomas, der ein Minister war und so, ein unmöglicher Mensch. Also abhauen. Das war ein strafwürdiges Delikt, das hieß Republikflucht. Pfarrerssohn war mindestens so strafwürdig und so weiter. Also er wollte keinesfalls, dass der 17-Jährige mit diesem Kerl da zusammen ist und auch offenbar einen sehr schlechten Einfluss auf Thomas hatte, weil Thomas in der Zeit fing er an, aufmüpfig gegen seinen Vater zu werden. Und da schloss der Vater, das liegt alles nur an dem Hain. Und da entschied er, dass Hain exmatrikuliert wird. Ja.
Und das Schlimme ist, er hat es geschafft, ihre Freundschaft auseinanderzubringen.
Naja, ich beschreibe es ein bisschen, weil ich musste jetzt überlegen, was ich Thomas, was ich dem Freund sage. Ja. Weil wenn ich ihm was sage, was ihn so erregt, dass er damit zu seinem Vater geht, kriege ich wieder die Ohrfeigenpflege von der nächsten Universität. Das war etwas schwierig.
War
und wenn man in einer Freundschaft anfängt zu verstummen, ist das für eine Freundschaft nicht gut.
Aber Sie haben später ihm das noch erzählt? Dann.
Ich habe es ihm sehr spät, also nachdem der Vater schon tot war und ich dann Thomas mal wieder gesehen habe, erzählt. Der war dann wieder in Berlin am Schiffbauer Damm, wohnte er und
Das Buch heißt Gegenlauschangriff. Was ist darunter zu verstehen? Also Lauschangriffe waren ja eine gängige Methode in der DDR. Und Gegenlauschangriff, ist das dann so eine, Metapher für den eigenen Handlungsspielraum in einem repressiven System?
Nein, es geht auf ein tatsächliches Ereignis zurück. Dass normalerweise war es eher die Staatssicherheit, die den Bürger belauschte. Und hier erzähle ich die Anekdote, wie der Schauspieler Krug den hohen Besuch, den staatshohen Besuch, Minister oder so ähnlich, dass er bei denen Mikrofone aufstellt und sie heimlich belauscht. Ja.
Also er hat sie mit seinen eigenen eigenen Methoden geschlagen sozusagen. Überwacht wurden Sie ja auch selber. Sie haben damit durchaus Erfahrungen gemacht in den 60er Jahren. Ich gehe doch kurz ein auf die Geschichte mit dem Film Das Leben der Anderen von Henkel von Donnersmarck. Ja. Der hatte Sie damals befragt, weil er das Schicksal eines typischen DDR-Dramatikers darstellen wollte in seinem Film. Und Sie haben dann gesagt, der Typische bin ich nicht, aber ich kann Ihnen mein Leben erzählen. Und das, was dann letztlich rauskam dabei, hatte mit Ihnen gar nichts mehr zu tun. Sie haben sich dagegen gewehrt, dass er es letztlich so dargestellt hat, also viel effektvoller, weil es so gar nicht war. Denn in den 80er Jahren, in denen der Film spielt, wurden Dramatiker und Schauspieler nicht mehr abgehört. Was hat Sie so gestört? Dürfen Fiktionalisierungen, also so ein Film mittels melodramatischer Effekte, nicht sein, um historisch authentisch zu bleiben?
Nein, oder was? Mit meiner Geschichte kann er umspringen nach Belieben. Das ist völlig normal in der Kunst, dass man das alles verändert. Aber der Hintergrund muss stimmen. Und da waren auch eine Diktatur hat eine Geschichte. Die 50er Jahre der DDR waren völlig anders als die 60er, die 70er und die 80er. In den 80er Jahren, wie sie tatsächlich waren, hätte dieser Ablauf der Geschichte nicht passieren können. Greift er zurück in die 50er Jahre. Also diese ganzen Ablaufaktionen verändern sich. Mit dem Protest der jener Schriftstellergruppe gegen die Ausbürgerung von Biermann begann im Grunde etwas, das der Protest war öffentlich. Sie haben öffentlich laut dagegen protestiert. Das hat es noch nie gegeben. 20 Jahre früher wären die dafür ins Gefängnis gekommen. Jetzt war der Staat unfähig, darauf zu reagieren. Die Folge war, dass immer mehr Bürger die Stimme erhoben. Und das wurde von Jahr zu Jahr mehr. Die Leute stellten Ausreiseanträge, was in den 50er Jahren, das hätte Gefängnis eingebracht. Nein, in den Ende der 70er, in den 80er Jahren hatte sich das völlig verändert. Und das führte dann schließlich bis hin zu diesem Herbst 1989. Wo dann die halbe DDR auf der Straße war. Und das sind so Veränderungen.
Ja.
Da war der Staat, die Gesellschaft immer in einer ganz anderen Situation. Und dann kann ich nicht so Geschichten aus den 50er Jahren dann so locker in die 80er Jahre stecken, dann stimmt das ganze Bild nicht.
Geht es da auch so ein bisschen um das? Gestern Abend bei der Eröffnung hatte der tschechische Kulturminister Antonín Staněk von dem Ringen um das geschichtliche Nichtvergessen gesprochen, was die Literatur anstreben solle. Geht es Ihnen ein bisschen auch darum?
Ja, ich denke, es ist eigentlich die Arbeit der Historiker.
Ja.
Diese Genauigkeit, also da nicht so ein, wir alle haben etwa ein Bild über irgendwelche fernen Länder oder über ferne Zeiten. Das stimmt und das stimmt nicht, ist aber immer nur so ungefähr. Und der Wissenschaftler, der Historiker, müsste das schon etwas genauer beschreiben.
Und der Schriftsteller?
Hat die große Freiheit, die Figuren zu erfinden. Aber er kann nicht daraus, aus dem Hintergrund, aus dem geschichtlichen Hintergrund, den kann er nicht locker hin und her schieben.
Okay, also er sollte in einem bestimmten Rahmen sich bewegen.
Wenn er auf ein bestimmtes Land, auf eine bestimmte Zeit geht, müsste er dann schon mal hingucken, wie das da wirklich gewesen war.
Also Sie beschreiben einige oder die Anekdoten erzählen von einigen Ereignissen auch in dieser Zeit der Zensur, also und dem Umgang damit, ja. als eben man sich ausgeliefert fühlte, ja auch dieser Zensur, diesem System gegenüber. Es gab da viel Überraschendes zu entdecken, finde ich. Zum Beispiel ging es um ein Stück von Ihnen, die Ritter der Tafelrunde. Und dieses Stück hatte keine Aufführungsgenehmigung. Aber es gab einen mutigen Intendanten, der hat es trotzdem geschafft, dass das Stück gespielt wurde.
Ja, das war so, das Stück war so 87 fertig und 1988 hatte ich den Eindruck, dass sämtliche Theater der DDR dieses Stück spielen. Alle wollten es schaffen. Und dann kam das Verbot und ein Theater nach dem anderen zuckte zusammen und gab es zurück. Nur der Intendant von Dresden, Wolfram, der sagte, nee, er will. Er bekam keine Aufführungsgenehmigung, aber erreichte es, dass er eine Probengenehmigung bekam. Also ein Ding, was es bisher noch nie gegeben hatte. Er ließ sich darauf ein und als die Proben fertig waren, kam wieder diese ganze Zensur zusammen. Und da ging es darum, darf er oder darf er nicht? Ich wurde dazu gebeten und ich merkte, die Zensoren waren so Anfang 1989. Sie hatten noch nicht die Kraft, Ja zu sagen, aber sie waren... hat noch nicht mehr die Kraft, Nein zu sagen. Das war so eine, es fehlte ihnen den Mut für ein Ja und die Kraft für ein Nein. Und dann ging das aus wie Sonnenberger Schießen. Es fand gar keine Entscheidung statt. Wolfram, der Intendant, war zufrieden, denn damit hat es kein Verbot gegeben. Und da hat er gesagt, na gut, dann machen wir einfach Voraufführungen. Und dann hat er ohne Premiere, lief er dann so 6-7 Mal Voraufführungen und dann hat er irgendwann gesagt, ach, die achte, das ist jetzt die Premiere und dann hat die Zensur auch nichts mehr gesagt. Die waren schon, man merkte, wie das auch alles zerbröselte. Die staatliche Gewalt war nicht mehr in der Lage.
Es gibt noch so ein schönes Beispiel, wie das so langsam zerbröselte. Da ging es um das Stück Cromwell. Das hatten Sie 1974 geschrieben, aber es wurde viel später erst aufgeführt und Sie sollten nach der Premiere in Eisenach mit den Freunden des Theaters zusammenkommen. Und Sie hatten ja gar keine Lust drauf. Sie wollten viel lieber mit den Schauspielern feiern, aber Sie sind dahin gegangen. Der Intendant bat Sie darum. Und was passierte? Sie trafen auf eine Reihe von Offizieren des Grenzkommandos Süd. Und die waren aber begeistert von dem Stück.
Nein, ich kam rein, das waren Offiziere, das waren allerhöchste Offiziere. Das war die Leitung des Grenzkommandos Süd-Südwest. Also die hatten 25 Sterne rechts und 25 Sterne links mit ihren Ehegattinnen. Und ich wurde ganz blass, als ich da reinkam und dieses Militärkommando vor mir sah. Und ich dachte, ja, jetzt, die sprechen mit mir und morgen früh rufen die in Berlin an, im Ministerium oder beim Staatsrat und verlangen, dass die sofortige Absetzung. Und dann saßen die da und guckten mich nur an. Die guckten mich an und schwiegen. Und mir wurde etwas blümerant. Ich hatte dann versucht, ein Gespräch in Gang zu bringen. Die schwiegen. Und da dachte ich, naja, dann verschwinde ich jetzt auch. Ich wollte gerade aufstehen und gehen. Da fing auf einmal der allerhöchste Offizier, so General, fragte, wie das möglich sei, dass ich das geschrieben habe. Also er denke auch so, aber er kann das gar nicht in Worte fassen. Und dann brach das raus bei allen Offizieren. Sie hatten so die Nase voll, 1984. Sie standen an einer Grenze, die für sie sinnlos geworden war, weil die Werte, für die sie sich da zum Dienst an der Waffe verpflichtet hatten, die waren sowieso alle dahin. Und diese DDR, die schien ihnen überhaupt nicht mehr schützenswert. Und das brach bei ihnen so raus. Und ich bin völlig überrascht dann aus dem Raum rausgegangen und dachte, na, die Grenze Süd-Südwest wird nicht mehr so sicher bewacht.
Sie hatten ihn ja praktisch mit dem Stück aus der Seele gesprochen. Dieser Untertitel, Anekdoten aus dem deutsch-deutschen Kriege, der erinnert...
Aus dem letzten,
der erinnert an Kleist.
Anekdoten. Der ist natürlich, das Kriege ist Kleist geschuldet, ja. Die Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege. Ich hatte einen Freund gefragt, ob er weiß, wann denn der letzte deutsch-deutsche Krieg war. Und da sagte er, nee, in Geschichte bin ich nicht so gut. Und dann fragte ich meinen Freund Friedrich Diekmann, sag mal, weißt du, wann der letzte deutsch-deutsche Krieg war? Da sagte er, der letzte deutsch-deutsche Krieg, der begann 1990.
Und darauf beziehen Sie sich auch. Haben Sie das wirklich so
empfunden? Habe ich sehr gelacht, ja.
Haben Sie die Wendezeit so empfunden?
Das ist alles mit dabei, ja. Die Wendezeit, ja, wir sind da noch dabei. Ich denke, in circa 30 Jahren ist das so einigermaßen richtig. Ja, die 30 Jahre müssen wir noch erwarten. Wir haben jetzt in 30 Jahren schon einiges geschafft und in den nächsten 30 Jahren kriegen wir den Rest auch hin und dann sind auch die Renten angepasst und so weiter, ja.
Ja, aber es ging ja um die Abwicklung auch von Betrieben, von Kulturinstitutionen. Gibt es aber eine wunderschöne Anekdote, wie Sie mit Ulrich Eckhardt, der war damals in West-Berlin, also der Intendant der Festspiele, Und Sie beide haben dafür gesorgt, dass einige Ost Kulturinstitutionen nicht abgewickelt wurden. Und das Tolle war, Sie haben jetzt da wunderbar zusammengearbeitet. Das war ein Beispiel von deutsch-deutscher Zusammenarbeit.
Ja, das war, die Gruppe war hoch dotiert angesetzt mit ganz lauter großen Koryphäen, die aber von der DDR und Ostberlin gar keine Ahnung hatten. Und Ulrich Eckert, der kannte sich bestens aus. Und da haben wir dann im Grunde, haben Ulrich und Eckert und ich dann dort die Arbeit gemacht und gerettet, was zu retten war. Wir haben viel gerettet da.
Ja, das Maxim Gorki Theater in Berlin, ja, zum Beispiel.
Ja.
Es gibt noch eine erhellende Anekdote zum Schluss. Die haben Sie sich erzählen lassen von einer Bekannten, die war zu einer Kur und belauschte da zwei Buchhändlerinnen, die von Ostdeutscher...
Ja, das war, ist eine gute Freundin aus Flensburg, die mir das erzählt hatte. Sie war da im tiefen Süden bei so einer Ayurveda-Kur und da war eine Buchhändlerin und die Leiterin von einem Lesekreis. Die saßen bei ihrem Tisch und die beiden Damen haben dann natürlich jeden Tag, bei jeder Mahlzeit über Bücher und Schriftsteller gesprochen. Und irgendwann hatte diese Flensburger Freundin dann gefragt, sagen Sie, lesen Sie auch ostdeutsche Autoren? Und da sagte dann die vom Lesekreis, nein, sowas interessiert uns nicht.
Also.
Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Das trifft sehr genau den Punkt. Da haben wir das Jahr 2019 genau getroffen.
30 Jahre danach, also ja. Ich fürchte, Ihre Prognose ist durchaus angemessen zu sagen, es dauert noch 30 Jahre. Herr Hein, was mir auffällt, Sie sind unheimlich produktiv, denn es gibt in diesem Frühjahr noch ein drittes Buch von Ihnen, auf das wir jetzt nicht näher eingehen. Das ist eine Übersetzung. Das ist die Übersetzung eines britischen Autors, Philip Lionel Russell, heißt er, Am Ende ein Blick aufs Meer. Und auf dem Titel dieses Buches steht übersetzt von Christoph Hein. Was kommt als nächstes heraus?
Ich bin schwer am Überlegen, weil ich 75 bin, wollte ich eben mal drei Bücher machen. Ich überlege, was mache ich, wenn ich 80 werde? Da, drei Bücher werden dann zu wenig. Ne? Das muss ja irgendeine Steigerung sein. Da bin ich jetzt schwer am Überlegen. Aber wissen Sie, die Kinder sind aus dem Haus. Ich kann an 360 Tagen im Jahr arbeiten.
Und das tun Sie offensichtlich auch.
Und meiner Frau zuliebe mache ich auch Urlaub. Da arbeite ich dann immer nur bis 13 Uhr. Und den Rest machen wir dann, was man im Urlaub so macht. Ja. Aber ich kann jeden Tag arbeiten.
Im August wird noch ein Buch herauskommen von Ihnen, das darf ich schon verraten, ne? Bei Faber und Faber, dem Verlag, den es künftig wieder...
Der einen Neustart macht.
Ich danke Ihnen sehr. Christoph Hein war zu Gast bei uns mit zwei Büchern. Gegen Lauschangriff ist bei Suhrkamp erschienen und das Kinderbuch bei Hansa. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.